Israel, weil Herr Wolfson heute hier ist. Die israelische oder die deutsche Staatsräson, Israel ist deutsche Staatsräson. Gilt das auch für Sie, Herr Koppala?
Ja, dann muss man erst mal definieren, was Staatsräson eigentlich
heißt. Was ist das für Sie?
Ja, das weiß ich eben nicht. Kann mir das jemand erklären? Wurde das irgendwo mal erklärt, was das heißt?
Ja, das hat Frau Merkel, wenn Sie uns regelmäßig gucken, dann...
Ja, ich gucke Sie nur nicht regelmäßig, aber das hat von der deutschen Staatsräson hat Frau Merkel 2008 gesprochen. Ohne eine Debatte, eine Diskussion zu eröffnen, was Staatsräson eigentlich bedeutet. Heißt das, dass wir Israel militärisch unterstützen, dass die Bundeswehr Israel militärisch unterstützt? Wo steht das? Wo wurde das?
Ich frage das Sie, Herr Koppala.
Nein, ich weiß es nicht. Deswegen frage ich jetzt mal zurück. Und Herr Wolfson ist da, der kann uns vielleicht erklären.
Entschuldigung, Sie sind der Chef einer Partei, die gerade in Ostdeutschland bei über 30% steht.
Ja, und?
Dann müssen Sie doch wissen, was deutsche Staatsräson ist.
Nein, ich höre diesen Begriff immer wieder, aber mir kann niemand genau erklären, was es eigentlich bedeutet.
Herr Wolfson, können Sie helfen?
Also ich kann hier in diesem Falle die ehemalige Bundeskanzlerin zitieren und es wundert mich, dass Sie das nicht wissen.
Ich habe ja gesagt, dass Sie 2008, hat Sie diesen Begriff geprägt.
Ja, ich weiß.
Einfach so.
Ja.
Wahrscheinlich nicht einfach
Darf
so.
Darf ich ausreden?
Ja, bitte. Aber
okay. Also die Bundeskanzlerin hat jenseits dieses schönen Wortes, das ehrfurchtgebietend ist, klipp und klar gesagt, dass ein, ich zitiere fast wörtlich, ein Angriff auf Israel einem Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland gleich käme. Egal, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Das war also eine klare Begriffsbestimmung. Und diese Begriffsbestimmung halte ich auch für höchst problematisch. Sie ist zwar sehr sympathisch, aber sie ist deshalb problematisch, weil Frau Merkel ganz eindeutig ohne Konsultation der NATO-Partner hier Artikel 5 des NATO-Vertrages hat wirksam werden lassen. Denn ein Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland, Klammer auf, wäre also auch ein Angriff auf Israel, würde den Bündnisfall hervorrufen. Und das heißt, dass auch die Türkei beispielsweise, ihr neuer Freund Erdogan oder von Ankara ihr Freund.
Ich weiß nicht, ob er ein Freund ist. Wie kommt
naja, er schätzt ihn sehr, ganz einfach. Als Vorbild hat er ihn bezeichnet. Jedenfalls wäre dann für die NATO-Partner die Verpflichtung, Israel zu Hilfe zu kommen. Ob das richtig ist oder falsch ist, ist eine andere Sache. Jedenfalls ist das klar definiert worden. Und alles, was ansonsten als, ich muss das schon sagen, Blabla in Bezug auf Staatsräson gebraucht wird, ist Interpretation. Sehr viel klarer ist Robert Habeck in seiner Videoansprache gewesen. Der hat das mit Hand und Fuß bedacht. Er hat das von sich aus klar definiert, höchst sympathisch definiert. Nicht in Wolkenkuckucksheim, sondern ganz konkret realistisch. Aber wenn wir von der ehemaligen Bundeskanzlerin sprechen, war es ein Versprechen, das im wahrsten Sinne des Wortes auf Sand gebaut ist. Denn auch Frau Merkel muss gewusst haben, dass die Bundeswehr auch 2008 in einem desolaten Zustand gewesen ist. Das zu den Fakten.
Die, wenn man mit NATO sozusagen Expertinnen in dem Fall spricht, Florence Gaub zum Beispiel, wir haben das schon einmal hier verhandelt und da sagt sie auf die Frage, ob das denn stimmt, da könne man sich drüber streiten, ob das dann sofort den NATO-Bündnisfall auslösen würde. Da gäbe es möglicherweise juristisch nochmal eine Ausnahme.
Wenn die Bundesrepublik sagt, wir sind angegriffen, dann gilt in diesem Falle die deutsche Definition. Und das heißt,
ich trage nur vor, was sie sagt. Sie sagt,
NATO-Partner müsste uns helfen.
Genau. Sie sagt, in der Verkürzung wäre das so nicht der Fall, aber das kann man möglicherweise auch anders interpretieren. Ich frage deswegen, Herr Koppala, weil es interessant war, die Reaktion aus Ihrer Partei nach dem 7. Oktober. Sie haben sehr lange gebraucht, Sie und auch Ihre sehr gute Freundin Frau Weidel, um sich dazu zu verhalten. Das ist mir aufgefallen. Und Björn Höcke sagt bis heute dazu gar nichts. Warum nicht?
Die Frage ist jetzt, warum Björn Höcke dazu nichts sagt.
Kann warum ich Björn nicht Höcke nichts dazu sagt? Reden Sie mit ihm darüber. Scheint ja ein taktisches Kalkül zu sein.
Das ist kein taktisches Kalkül. Ich denke auch in solchen Situationen erstmal für ratsam, nicht gleich aus sich herauszusprudeln und auch erstmal als verantwortungsvoller Politiker, wie wir sind, auch erstmal die Lage zu checken und auch erstmal sehen, was passiert.
Der 7. Oktober ist ja schon ein bisschen her, jetzt haben wir mittlerweile Dezember.
Na, Moment mal, also ist ja nicht so, als wenn wir uns bis heute nicht oder ich mich dazu nicht geäußert hätte.
Sie ja, Björn Höcke nicht.
Ja, nochmal, Björn Höcke, da müssten Sie Björn Höcke fragen. Sie können mich ja jetzt nicht einzelnen Politiker abfragen, warum die nichts gesagt haben. Das kann ich Ihnen nicht beantworten.
Wir wollen nur mal heute verstehen, wo Sie auch kulturell stehen, wo Sie sicherheitspolitisch stehen.
Was hat das jetzt kulturell zu tun?
sicherheitspolitisch stehen, wo sie arbeitspolitisch stehen und so weiter. Die großen Themen. Sie selber haben sich dann geäußert und sagten, der Angriff der Hamas auf Israel ist zu verurteilen. Ich trauere um alle Kriegstoten. Jetzt müssen die Staaten auf Deeskalation setzen, um einen Flächenbrand abzuwenden. Diplomatie ist das Gebot der Stunde. Wie klingt das für Sie, Herr Wolfson? Ich stolper vor allem über den Begriff Kriegstote.
Ja, also das ist das Erste. Aber das Erschütternde, Herr Kupala, muss ich sagen, dass die Inkompetenz Ihrer Analyse, die keine Analyse ist, mich hier schockiert. Und wenn ich interessiert zugehört habe, wie bisher, stelle ich fest, Sie flüchten sich in Floskeln hinein. Sie sagen Ursachenbekämpfung, ohne dass Sie genaue Punkte benennen.
Hab ich doch getan.
Eine Sekunde, jetzt bleiben wir mal bei dem Thema hier.
Ja, eben.
Sie sprechen von einem Angriff. Zwischen einem allgemeinen Angriff und einem Terrorüberfall, der eine Blut- und Mordorgie gewesen ist, gibt es einen Unterschied. Angriff setzt im Grunde genommen das Vokabular eines staatlichen Akteurs voraus. Das heißt also, auch Ihr Vokabular zeigt eine inhaltliche Unsicherheit. Und wenn ich mir jetzt überlege, als deutscher Staatsbürger, unabhängig mal von meiner Familiengeschichte, möchte ich jemandem, der so inkompetent in der Wahl der Begriffe ist und damit auch die inhaltliche Unsicherheit zeigt, mein Gemeinwesen übertragen, kann ich nur sagen, nein, danke. Also dieser Angriff, dann Kriegstote, das war ein terroristischer Überfall. Und warum benennen Sie das nicht so? Das ist eine verharmlosende Sprache, unabhängig davon, ob Sie pro-israelisch oder pro-palästinensisch sind. Das ist keine Wiedergabe der Wirklichkeit. Dann reden Sie davon, dass die Staaten der Region auf Deeskalation setzen müssen. Wer hat denn die Eskalation begonnen? Keiner östlicher Staat, sondern eine terroristische Vereinigung, die über ein Territorium herrscht und in einem Bürgerkrieg die Macht einseitig ergriffen hat. Das heißt, Ihr Vokabular zeigt, dass Sie die Wirklichkeit intellektuell nicht erfassen. Und wenn Sie das nicht können, dann verhüte Gott, dass Sie politische Verantwortung bekommen. Nicht nur in Bezug auf den Nahen Osten, sondern auf dieses Deutschland überhaupt.
Also Herr Wolfson, ich muss Ihnen ja sagen, also dass es ein Krieg ist, hat Herr Netanyahu relativ zeitig als Präsident selbst betitelt, einen Tag danach.
Von Kriegstoten.
Ja, nochmal. Und damit sind alle Getöteten auch Kriegstote, wenn es ein Krieg ist, den Herr Netanyahu definiert hat, nicht Tino Chrupalla. Und einen Tweet jetzt auseinander zu fisselieren und zu gucken, wie man eventuell was meint und was sie mir jetzt unterstellen wollen. Natürlich war das ein barbarischer Angriff. Aber muss man in der Tonalität als Politiker sofort das schärfste Schwert rausholen und sich so
äußern. Es ist natürlich ein Krieg, natürlich, da haben Sie recht.
Sehen Sie, jetzt sagen Sie ja selbst, dass
es
ein Krieg ist.
Das war, Sie haben hier den Bezug genommen auf das, was Sie Angriff nennen. Es war eine Blut- und Mordorgie.
Es war doch ein Angriff von einer Terrororganisation.
Aber Sie haben, und Sie bringen beide Akteure in eine Gleichgewichtigkeit und sie versuchen sich durch Floskeln jetzt wieder herauszuretten.
Nein, natürlich nicht.
Sie haben hier eine normative Gleichgewichtigkeit der Akteure. Und das haben Sie durch Ihre Quasi- oder Scheinanalyse nicht widerlegen können. Das ist ein Problem bei Ihnen. Und diese Wischi-Waschi-Verharmlosung, die ist ein allgemeines Thema auch. Sie haben durchaus in dem einen Punkt recht, bei Zuwanderung, natürlich die europäische Zuwanderung ist eine andere Zuwanderung als die Zuwanderung, die wir aus welchen Gründen auch immer mit Defiziten, die Sie teilweise auch benannt haben, noch nicht integrieren konnten. Aber Sie schütten das Kind mit dem Bade aus, immer diese Gleichgewichtigkeit. Und da müssen Sie, ich muss das also ganz oberlehrerhaft sagen, wirklich die Materie besser durchdringen.
2019, Herr Kupala, Bewerbungsrede für den Parteivorsitz. Da ging es auch genau darum.
Ja.
Da ging es um Ihre Haltung auch zu Israel. Und ich will auch noch mal deutlich sagen, geht jetzt nicht hier um Semantik und Wortklauberei, sondern es geht hier tatsächlich um etwas sehr Prinzipielles. Und wir hören mal kurz rein, was dort passiert ist.
Warum haben Sie bei dem eigenen AfD-Antrag sich der Stimme enthalten zur Sicherung Israels?
Ich habe mir diesen BDS-Antrag, den Sie jetzt meinen, genau angeguckt. Ich habe mich dort enthalten. Übrigens hat die kompletten anderen Parteien haben dagegen gestimmt. Das will ich als erstes mal sagen. Ich habe mich deswegen enthalten, weil genau diese Besetzung der palästinensischen Gebiete laut UN-Resolution völkerrechtswidrig sind. Und deswegen konnte ich mich nicht entscheiden, pro oder contra zu stimmen. Aber ich will es ganz klar sagen, ich stelle hier nicht das Existenzrecht Israel in Frage. Ganz eindeutig nicht.
Das soll einmal erklären. Herr Wolfson, können Sie einmal BDS erklären?
Ja, aber BDS ist eine Bewegung, die von Palästinensern gegründet worden ist und viele internationale Anhänger hat, auch in Deutschland,
vor allem
in Akademikern,
ne?
Ja. Und die fordert BDS, den Boykott, Desinvestitionen, also Abzug von Investitionen und Sanktionen gegen Israel. Das ist das rein faktische.
Also sozusagen Israel boykottieren auf allen möglichen Ebenen, kulturell, große, wirtschaftlich, politisch.
Genau, was eine große Dummheit ist, denn Israel ist eine sehr fortschrittliche Nation, nicht zuletzt im Bereich der Wissenschaft. Und man sägt nicht den Ast ab, auf dem man selber sitzt. Die internationale Wissenschaftsszene, die Wirtschaftsszene profitiert von israelischem Know-how ganz dramatisch. Also nicht zuletzt in Bezug auf IT-Technologie ist fast jedes bedeutende deutsche Unternehmen in irgendeiner Weise mit Israel verbunden. Aus Selbstzweck, nicht aus Liebe, nicht aus Vergangenheitsbewältigung, sondern aus reinen geschäftlichen und überzeugenden Sinne. Und jetzt wieder mal die mangelnde Fachlichkeit, Herr Kupala. Sie reden im Jahre 2019 von israelischer Besatzung. Der Gazastreifen ist seit 2005 nicht israelisch besetzt. Also wenn die solche allgemeinen Floskeln hinein... Aber Sie reden von besetzten Gebieten. Und der Gazastreifen ist freiwillig 2005 von Israel geräumt worden. Also alles diese Pauschalitäten, ein bisschen stimmt, ein bisschen stimmt es nicht und dann sind alle Leute begeistert oder verärgert. Aber sie zeigen immer wieder eine mangelnde Professionalität in jedem Bereich und das finde ich beängstigend. Ich rede gar nicht jetzt mal über die ideologischen Positionen, sondern die fachlichen Positionen, die Unbeholfenheit der Analyse, die Unbeholfenheit der Sprache. Sie können es nicht.
Mhm. Meinen Sie?
Das sehe ich doch.
Ja, Herr Wolfson, das entscheiden aber immer noch die Wähler.
Gott sei Dank,
ja, Gott sei Dank,
ja, das ist selbstverständlich.
Ja,
aber man muss deswegen die Wähler aufklären und sagen, liebe Wähler, euch liegt doch an der Prosperität, am Wohlstand, an der Bewahrung des Wohlstandes der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Wollt ihr euch den Ast absägen, auf dem ihr sitzt? Ja oder nein?
Gut, dann frage ich Sie, Herr Wolfson, wer vernichtet denn aktuell Wohlstand in diesem Land? Ist das die AfD oder die aktuelle Bundesregierung?
Das ist, das kann man also natürlich immer von der Opposition aus immer leichter sagen. Und Sie werden doch aber nicht bestreiten, dass es hier einen guten Willen gibt, dass es hier auch sehr fähige Politiker gibt, dass es fähige Berater gibt und sind nicht alles nur Idioten. Wenn ich mir jetzt auf der anderen Seite diejenigen in der AfD anschaue, die die Kritik üben und mich frage, wirken die kompetenter in ihrer Argumentation, da kann ich sagen, nein, noch weniger. Das heißt, das, was ich bei Ihnen ganz persönlich aufgrund dieser Beispiele bemängle, bemängle ich auch bei vielen anderen Ihrer Kollegen. Ich bin da ganz nüchtern. Das heißt, die Professionalität fehlt.
Ich will einmal, um das ganze Bild zu zeichnen, Herr Wolfson, wir haben uns beim letzten Mal auch, glaube ich, kurz darüber unterhalten. Ich habe Sie gefragt nach dem Westjordanland, Westbank, und Sie sagten, klar, besetzte Gebiete. Gaza, andere Situation, will aber trotzdem darauf hinweisen, es gibt zwei Resolutionen der UN wegen Gaza. Und zwar deswegen, weil man sagt, da gibt es nicht die Bewegungsfreiheit und da gibt es auch die Lufthoheit, die von Israel kontrolliert wird. So habe ich das zumindest irgendwo tief im Hinterkopf sitzen. Und deswegen gibt es diese beiden Resolutionen. Das heißt, wenn Herr Kupala sagt, da gibt es Resolutionen, hat er damit nicht Unrecht.
Das ist richtig, aber da muss man aber da muss man fragen, wie kommen diese Resolutionen zustande? Sind die Resolutionen die Institutionalisierung A der Moral, B treffen die Fakten zu. Und jetzt komme ich also hier darauf, diese Dinge, die Sie hier beschrieben haben und die in der UNO-Resolution, den UNO-Resolutionen benannt werden, benennen nicht die Ursache, denn die Ursache sind die ständigen Beschießungen israelischen Gebietes durch Raketen.
Genau.
Es war der Rückzug im Jahre 2005 geplant, um ein Hongkong oder Singapur im Nahen Osten zu ermöglichen mit Freihandelszone,
in Gaza, ne?
Was sie für die neuen Bundesländer wollten. haben die Israelis dem allen zugestimmt. Wie auch immer, können Sie nennen das Baby, wie Sie wollen. Mit anderen Worten, das heißt, hier hat die palästinensische Hamas-Führung ihre eigene Bevölkerung in diese Situation gebracht, die im wahrsten Sinne des Wortes höllisch ist. Wer ist dafür verantwortlich? Diejenigen, die das verursacht haben. Und da ist die UNO, deren Zusammensetzung wir kennen, wahrlich alles andere als die Institutionalisierung von
Ich will es nur sagen, wenn wir versuchen, sozusagen das ganze Bild zu zeichnen, dann müssen wir auch das dazu sagen. Ganz grundsätzlich, Ihr Bild von Amerika, Herr Kopala, was haben Sie für ein Bild von Amerika? Wem stehen Sie näher, Amerika oder Russland?
Ich stehe Deutschland nahe.
Aber das ist nicht die Antwort auf die Frage.
Doch.
Wem stehen Sie näher? Wenn Sie jetzt sich anschicken, eine politische Kraft zu werden, eine ernstzunehmende, müssen Sie diese Frage beantworten.
Ja, die kann ich Ihnen beantworten.
Wer ist unser besserer Partner? Ist es Russland oder ist es
Amerika? Es sind beides verlässliche Partner gewesen in der Vergangenheit. Und das sollten sie in Zukunft auch wieder werden. Und für mich, gerade als Europäer, da bin ich wieder bei dem Punkt, zählt Russland zu Europa. Und es wird auch ein Russland nach Wladimir Putin geben. Und auch Russland wird nicht von der Landkarte verschwinden.
Und Amerika?
Amerika ist genauso ein verlässlicher Partner. Und ich war in Amerika schon gewesen. Und ich finde das Land interessant, auch vielfältig.
Nicht nach touristischen Eindrücken.
Und natürlich auch ein wirtschaftlich
wichtiger... Amerika als Land interessant, Herr Kopala, damit kommen wir jetzt hier nicht weiter.
Ja, Sie müssen mich ausreden lassen, Herr Lanz. Ja, und natürlich auch Sie müssen mich ausreden lassen.
Ja, ich lasse Sie. Ja,
und absolut natürlich auch ein wichtiger Wirtschafts- und Handelspartner. Keine Frage. Aber, von dem wir auch profitieren. Und auch ein guter Absatzmarkt für uns. Ich habe kein Aber gesagt.
Ich höre aber eins.
Nee, da haben Sie sich verhört.
Das heißt, was ist Russland dann? Ist das gleichwertig? Ist das das Gleiche? Das Russland von Wladimir Putin, ist das gleich? Das ist gleichwertig für Sie?
Das sind zwei Weltmächte. Und ich denke, wir sollten mit beiden Weltmächten gute wirtschaftliche und auch partnerschaftliche Beziehungen
pflegen. Auf die gleiche Art und Weise?
Absolut. Das muss das Ziel Deutschlands sein.
Zitat von Ihnen. Ich fordere Respekt für die Ukraine ebenso wie für Russland. Dass wir nicht mehr günstiges Gas aus Russland importieren, ist eben keine Reaktion auf den Ukraine-Krieg. Robert Habeck hat den Krieg zum Anlass genommen, um die Importe zu stoppen.
Korrekt.
Aber er hat dieses Ziel schon 2016 verkündet. Zitat, weil wir ein Energiewendeland sind und ohne den Krieg hätten die Bürger aber nicht hingenommen, dass wir diese Lebensader unserer Industrie durchtrennen. Das wusste er. Jetzt liegt Nord Stream gesprengt von den USA und Norwegen oder von der Ukraine, weiß man auch nicht so genau, auf dem Meeresboden. Und wir importieren dreckiges Fracking-Gas aus Amerika.
Korrekt.
Woher wissen Sie das?
Was weiß
ich? Dass das die Amerikaner, die Norweger oder vielleicht auch die Ukrainer gesprengt haben?
Nee, wir wissen zumindest eins, dass es die Russen nicht waren.
Wissen wir das?
Das wurde auch natürlich von sehr verlässlichen Quellen mittlerweile bestätigt, dass es die Russen nicht waren. Und es gibt natürlich
welche Quelle?
Die habe ich jetzt hier nicht parat, aber definitiv wurde immer davon
aus. Das ist ja nicht trivial. Das muss man noch wissen, wenn man das sagt.
Wissen Sie,
nur noch, woher man es hat.
Trivial finde ich, dass man immer noch nicht die Aufklärung vorangetrieben hat, wer es war. Und ich bin gespannt, wenn es ein sogenannter Freundesstaat war.
Okay, dann frage ich anders: Welche Quelle sagt Ihnen, dass es die USA oder Norwegen waren?
Ja, es gab ja einen amerikanischen Journalisten, der das sehr wohl auch in seiner Recherche ermittelt hat. Und ich denke, dass die Aussagen, die dazu geführt haben, wer diese Sprengung durchgeführt hat, dass es nur ein Staat sein kann, diese Sprengung überhaupt durchzuführen, dass es in diese Richtung gehen wird. Wer hat denn ein Interesse daran? Die Frage muss man ja stellen, wer hat ein Interesse an
Nord Stream zu sprengen? Politik geht doch immer darum, wie gestaltet man das Leben? Wie gestaltet man eine Gesellschaft? Und wenn Sie unabhängig davon, wer das gesprengt hat...
In den letzten Jahren wenig draußen unterwegs, war sehr viel in Archiven und ist jemand, der, und das sage nicht ich, sondern Leute auch von der New York Times und andere, sagen, der ist in den letzten Jahren seltsam abgebogen. Zwar ist ein sehr verdienstvoller Kollege, aber
man muss aber
mittlerweile
nicht
hart am Verschwörungstheoretiker. Ich will das nur mal fürs ganze Bild machen.
Unabhängig davon, es geht doch gar nicht um Personen, es geht darum, wie wollen wir leben, in was für einem System. Und Sie schildern hier Russland praktisch gleichgewichtig, moralisch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist eine Feststellung, die sollen wir hier behalten und das sollen auch die Wähler registrieren. Ich kann dazu nur sagen, wenn ich zu wählen habe, weiß ich ganz genau, dass ich lieber in den Vereinigten Vereinigten Staaten deutlich lieber in den Vereinigten Staaten lebe als in Putins Russland, weil sie nach dem Verhältnis von Russland zu Russland gefragt worden ist. Ich verehre die russische Literatur. Ich finde sie in weiten Teilen besser, wenn man das so pauschal sagen darf, als die amerikanische. Aber deswegen bin ich noch lange nicht dazu bereit, das heutige Russland gleichgewichtig mit den USA zu... Nein, sie zeigen ihre Wertigkeit ihre Wertigkeit geht jetzt auch in Bezug auf den Iran. Da haben Sie ja auch das gleiche Argument im Grunde genommen. Wir brauchen hier das iranische Erdöl, wir brauchen das iranische Erdgas. Also verhandle ich mit denen ganz normal, als ob
das haben wir doch, aber Herr Wolfgang,
zuverlässiger
das
Partner,
haben wir doch
sagen Sie.
Darf ich mal sagen?
Ja, aber jahrelang, aber irgendwann ist dann eben auch die Frage nach der Zuverlässigkeit zu stellen. Und die Zuverlässigkeit hat auch was mit Ethik zu tun, nämlich Zuverlässigkeit heißt, ich kann mich auf den Partner verlassen. Können Sie sich auf den Terrorstaat Iran wirklich verlassen?
Das habe ich doch gar nicht gesagt.
Aber das ist doch die Schlussfolgerung von dem, was Sie sagen.
Entschuldigung, aber wenn Sie, ganz kurz, wenn Sie von Moral sprechen, wissen Sie, wenn wir von Ländern, die Angriffskriege geführt haben, keine wirtschaftlichen Beziehungen mehr führen dürfen, dann dürfen wir auch kein Öl und Gas von den USA kaufen.
Sie fliehen wieder ins Allgemeine. Wir haben über den Iran gesprochen. Nein, wir haben ganz konkret...
Ich möchte mit allen und wir möchten mit allen Ländern dieser Welt gute wirtschaftliche Beziehungen führen. Und wir möchten niemanden ausschließen, weil das, Herr Wolfson, verhindert Konflikte und Kriege und am Ende Menschenleben.
Sehr interessant. Das heißt also, für Sie sind gleichgewichtige Partner Diktaturen und Demokratien.
Wir können
das
nicht,
halte ich fest aus unserem
Gespräch. Ja, wir können auch nicht diese...
Wir können das nämlich sehr wohl. Wir müssen nämlich, wenn wir gerade Partnerschaftlichkeit wollen und im ökonomischen Sinne, ich muss mich auf einen Geschäftspartner verlassen können. Ich muss mich auf den verlassen können, dass er zuverlässig liefert.
Das hat Russland immer getan.
Ja, aber in dem Augenblick, wo es ihm nicht mehr passt, dann eben nicht.
Und Warum hat das getan? Ja, weil da natürlich eine Sanktionsspirale in Gang gegangen ist. Und dann hat natürlich auch Russland reagiert.
Aber Russland
hat... Das ist doch, Herr Wolfson, das ist doch wie überall, es ist doch ein Pendel.
Ja, richtig.
Und, und wenn man zuschlägt, kommt auch das Pendel wieder zurück.
Ja,
und das war im Prinzip dann das...
Sie wissen doch, warum wir diese Sanktionen erlassen haben.
Ja, und haben die Sanktionen was genutzt?
Das ist wieder eine andere Frage.
Ja, sehen Sie. Aber das ist doch die Ursachenforschung.
Nein, das ist aber im Grunde
genommen... Haben wir damit irgendwas erreicht?
Entschuldigung, die Reihenfolge ist jetzt schon nicht unwesentlich.
Ja.
Erst Krieg, Angriff, dann Sanktionen.
Ja. Und haben wir Sanktionen gegen Amerika erlassen, als sie Irak, Libyen platt gemacht haben?
Aber auch da.
Wo ist da die Moral?
Immer wieder das Gleiche.
Wo ist da die Moral?
Das war eine echte Tragödie, weil nämlich nicht nur die Vereinigte Bundesnachrichtendienst, Außendienste, alle Geheimdienste dieser Welt von der Annahme ausgegangen sind, dass der Irak Nuklearwaffen noch besitzt, biologische und chemische Waffen sowieso. Das war ein Fehler, aber ein Fehler,
der auf Mist... Weil gelogen wurde im UN-Sicherheitsrat.
Das ist immer baut, das stimmt nicht. Entschuldigung, der UN-Sicherheitsrat, nein, also die eindeutigen Informationen waren, und da hat also Colin Powell auch ein bisschen sich selbst überzuckert. Mhm. Kurzum, es war eine tragische Entscheidung basierend auf falschen Informationen. Also kurzum, wieder vergleichen Sie Äpfel mit Birnen. Sie vergleichen einen demokratischen Staat wie die Vereinigten Staaten von Amerika mit Russland, einer Diktatur.
Wir wollen ja ein bisschen auch verstehen, was das bedeuten würde. Gedankenspiel, internationale Beziehungen. Ein anderes Land ist gerade gefallen als Stichwort Iran.
Mhm.
Wie sehen Sie den Iran?
Ich denke, dass Iran gerade im Nahen Osten ein großer Player ist. Es ist fünfmal so groß wie Deutschland.
Ist das ein Schurkenstaat?
Was bringt mir jetzt diese Einstufung als Schurkenstaat?
Also ist es nicht wichtig, wenn man Außenpolitik, wenn man Wirtschaftspolitik
macht, ist ein Staat zu wissen, mit einer steht. Anderen politischen Ordnung als unsere westliche Welt? Na, es gibt da gar keine Frage.
Das heißt, zwischen den USA und dem Iran gibt es für Sie
natürlich ist es ein diktatorisch aufgestellter Staat. Da gibt es doch keinen Zweifel.
Aber nicht nur das, sondern da wollen Sie als Partner an. Jetzt gucken Sie sich doch mal die Landkarte im Nahen Osten an. Der Iran hat mit seinen
Was wollen Sie denn? Wollen Sie Iran angreifen?
Der Iran hat praktisch alle gemäßigten Staaten, nicht nur Israel, sondern auch Saudi-Arabien und andere arabische Staaten umzingelt, indem er praktisch Marionetten hat im Libanon, in Syrien, im Irak, die innenpolitische Situation in Saudi-Arabien unterminiert, in Bahrain unterminiert und den Houthis im Jemen. Mit anderen Worten, das ist eine Regionalmacht, die den regionalen Frieden und damit auch den Welthandel gefährdet. Nicht zuletzt in den letzten Tagen ist die Piraterie der Houthis, die von dem Iran unterstützt werden, eine weltwirtschaftliche Herausforderung. Und da reden Sie, als ob das ein ganz normaler Staat
ist. Das habe ich doch gar nicht getan.
Doch, das kommt doch aus dem, was Sie sagen.
Sie sagen, nein, auch mit diesem Staat haben wir diplomatische Beziehungen, wir haben Botschaften und auch mit diesen Staaten und auch mit diesen Regierungen, ob uns das passt oder nicht, sollten wir gute Kontakte pflegen und auch reden. Diplomatie ist da angesagt. Ah ja, wir können ihn natürlich als Schuldenstaat abstempeln, deklarieren, wir hauen die Botschafter aus Deutschland heraus und reden mit diesen Ländern nicht. Nein, was bringt uns das?
Nicht reden, davon, das sagt keiner. Ich doch, sondern nur die Benennung. Sehen Sie mal, jemand wird Sie überraschen, wenn ich das sage. Die Undifferenziertheit, mit der Sie hier kommen, ganz anders Joschka Fischer, dessen Bewunderer ich nie gewesen bin, aber in dem Augenblick, wo er im Iran war, hat er niemals seine Position verheimlicht, hat gesagt, wir sind mit eurer Politik nicht einverstanden, mit eurem Wertesystem nicht und ihr werdet uns in Bezug auf unsere Freundschaft mit Israel nicht von diesem Kurs abbringen können. Und Sie kommen mit den allgemeinen Floskeln wieder.
An dieser Aussage von Joschka Fischer gibt es doch überhaupt nichts abzustreiten.
Das ist ja wunderbar. Das heißt, die Grünen sind jetzt
die Grünen AfD oder eine AfD Aussage von Joschka Fischer macht ja lange noch nicht den Winter zum Sommer. Also
Nochmal zu verstehen. Also ein Satz von jemandem aus Ihrer Partei. Die USA, Saudi-Arabien und Israel stellen in vielfacher Hinsicht eine Gefahr für den Frieden im Nahen Osten dar. Die USA.
Wer denn? Wer sagt das?
Israel. Roger Beckkamp.
Das weiß ich nicht.
Hat er recht?
So hat er nicht recht. Ich weiß aber auch nicht, in welchem Zusammenhang er es erwähnt hat.
Eine Politik, die die Autonomie Deutschlands erhalten und stärken will, sollte mit dem Iran möglichst freundschaftliche Beziehungen pflegen und weiterentwickeln.
Ist das auch von ihm?
Mhm. Eugen Schmidt und Roger Beckkamp.
Ich denke, gute wirtschaftliche Beziehungen sollten wir auch zum Iran pflegen.
Derselbe Roger Beckkamp redet auch, glaube ich, vom Erwachen des Irans.
Weiß ich nicht, was er damit meint. Kann ich nicht sagen.
Und Sie diskutieren in Ihrer Partei darüber, dass man auch den Begriff Mullah-Regime bitte nicht mehr verwenden sollte.
Naja, wissen Sie, das ist das Gleiche, wie ich erst schon eingangs sagte.
Ich will es verstehen.
Ja, ich denke mal, auf internationalem Parkett wird man auch nicht von Mullah-Regime sprechen.
So.
Denke ich schon. Ich denke nicht, dass die Außenministerin, wenn sie im Iran sein sollte, vom Mullah-Regime dort
spricht. Aber wir sprechen hier. Und auch auf AfD-Parteitagen spricht
man. Ja, kann man machen. Nochmal, es hat doch jeder seine persönliche Meinung. Es gibt doch keinen Gleichklang. Nein,
in Parteien. Die Meinung dürfen Sie haben. Wir finden die Meinung interessant. Wir haben die registriert. Also ich sage, es ist Ihre Meinung.
Wollen wir nur herausfinden und verstehen, wofür Sie
stehen. Ich finde diese Begrifflichkeit Mullah-Regime in keinster Weise förderlich. Okay. Was bringt die uns weiter?
Oh ja. Das sagt uns sehr viel.
Was
dass
denn?
Das nämlich eine Theokratie ist, in der es eben die Freiheit des Individuums in dem Sinne, wie wir sie verstehen, nicht gibt. Also das ist, wie gesagt, grundgesetzlich geschützt.
Ihre Meinung ist grundgesetzlich geschützt. Die Definition des Mullah-Regimes, die haben Sie jetzt erfunden.
Ihre Meinung ist grundgesetzlich geschützt, aber wir wissen jetzt, dass diejenigen,
diese
Verharmlosung nicht akzeptieren.
Ich finde zum Beispiel auch solche Aussagen von Herrn Kiesewetter sehr schwierig, der davon fabuliert hat, dass zum Beispiel die Sicherheit Israel als wir mit unserem Leben schützen müssten.
Ja, das ist die
Fortsetzung. Würden Sie das selber unterschreiben?
Das ist die Fortsetzung von Frau Merkel.
Ich würde es nicht tun.
Das ist unrealistisch.
Das ist sehr sympathisch, aber unrealistisch.
Nochmal ein anderer Begriff ganz zum Schluss. Ihr Europakandidat, Maximilian Krah.
Ja.
Europas Eliten haben sich dem Globalismus verschrieben und agieren als Vasall der USA. Hat er recht?
Ich denke, in vielen Punkten, was Globalismus angeht, hat er recht.
Sie benutzen das Wort auch Globalismus, das benutzen Sie?
Ich benutze es ab und an. Ich sehe das aktuell gerade in der Neuordnung der Welt, und das passiert ja, dass wir von der Unipolarität in eine Multipolarität kommen, dass sich die Großmächte, das kleinere Mächte sich zusammenschließen, zum Beispiel die BRICS-Staaten, dass wir in eine neue Weltordnung natürlich kommen und dass der aktuelle Weg dieses Globalismus der falsche ist.
Das ist interessant. Sie wissen, wer das Wort als erster so richtig salonfähig gemacht hat, Globalismus?
Nein.
Donald Trump.
Ja. Hat er Unrecht?
Also, das heißt, Sie sehen das auch so?
Ich sehe es auch so.
Und Europa ist ein Vasall der USA?
Nochmal, gerade in der multipolaren Welt, Russland, Amerika, China als großer Player, sollte auch Europa, die ganz andere, Europa hat andere Interessen als Amerika, Europa hat andere Interessen als China, muss es seinen eigenen Weg finden. Das,
aber fordert, Sie wollen ja Europa schwächen.
Das also fordert im Übrigen auch Emmanuel Macron, weil wir eben andere Interessen haben. Und Europa muss sich natürlich dann ein Stück weit
Macron
auch
von der Vasallenschaft
muss sich auch ein Stück weit der Vasallenschaft Amerikas lösen.
Also zwischen wenn ich Vasall Beispiel, und einer Schutzmacht und Amerika schützt uns und den Beschützer von uns, ob wir uns stärker selbst verteidigen wollen und können, ist eine andere Frage. Aber diejenige Macht, die unsere Freiheit seit Jahrzehnten schützt, ist für sie ein Vasall. Finde ich auch interessant.
Und den nuklearen Schutzschirm, den die USA auch über Europa ausbreiten, würden Sie denn dann gerne ersetzen?
Nun, Sie kennen unser Parteiprogramm, wo das klar definiert, Abzug amerikanischer Truppen und auch Abzug der amerikanischen Atomwaffen.
Das heißt, Deutschland muss sich vor allen Gefahren selber schützen in Zukunft, wenn die AfD regiert?
Wir haben immer gesagt, dass wir natürlich eine Bundeswehr brauchen, die verteidigungsfähig ist.